Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Fokus Israel. Herzlich willkommen zu einem weiteren Update aus Israel. Heute im Studio natürlich wieder Asaf Ze'evi. Und lieber Asaf, wir haben gleich zu Anfang eine gute Nachricht, nämlich wir hatten vor 2 Wochen unsere Hörerinnen und Hörer darüber informiert, was diese Sendung, die Produktion dieser Sendung eigentlich kostet, hatten auch Summen genannt und hatten darum gebeten, dass man uns unterstützt. Und du weißt es schon, Asaf, in den letzten Tagen ist da also wirklich einiges passiert. Und wir haben, sage und schreibe, 15.000 Euro von den erwünschten 20.000 schon zusammen. Das ist 2/3 der Summe, die wir brauchen, um das alles zu finanzieren. Und da möchten Asaf und ich euch und dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, ganz, ganz herzlich danken. Wer immer da auch gespendet hat, unterstützt hat mit kleinen und mittleren und großen Beträgen, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist uns eine Riesenhilfe und ermutigt uns auch, motiviert uns auch, weiterzumachen. Das werten wir als ein klares Signal von euch. Hey, go for it. Macht bitte weiter. Das sind auch die Reaktionen, die wir immer wieder bekommen. Dankeschöns, auch per E-Mail, Feedbacks, die wir bekommen. Konstruktive, kritische, aber auch positive Rückmeldungen und Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir sind überzeugt, dass wir das letzte Drittel, was uns noch fehlt, um alles zu finanzieren, auch noch schaffen werden. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zum Thema, zum Update. Asaf, du hast mir in der letzten Woche ein Foto und ein Video geschickt und du hattest mich vorher gefragt, Detlef, das ist FSK 18, möchtest du das wirklich sehen? Und zwar ging es um die Leiche von Sinwar. Erzähl uns mal davon.
Ja, zu meiner Verteidigung habe ich dich wirklich gefragt und FSK 18 reicht nicht für die Definition, das ist FSK sehr hart abgehärtet, plus. Es ist unter Israelis ganz schnell im Umlauf, unzensiert. Bevor etwas freigegeben wird, auch bekannt wird, nach der Freigabe der Militärzensur, das kursiert schon viel früher rum, ist gar nicht zu bremsen. Es ist nicht so wichtig, letzten Endes, wie eine Leiche aussieht, sondern was das bedeutet und wie das geschehen ist. Es war ungefähr 1 Kilometer von der Grenze zu Ägypten in Rafah. Ich erinnere uns alle, all eyes on Rafah. Jetzt sind da ein paar Augen weniger zugange. Und das Gerücht war auch in Berichterstattung, meistens in ausländischen Medien, dass es mehr der Zufall war, dass Israel in die Karten spielte. Jein. Sie wussten in der Tat nicht bis zum Schluss, bis sie das Gesicht gesehen haben, dass es er ist. Erst wirklich beim Reingehen, nach stundenlangem Gefecht, sind sie reingegangen und haben festgestellt, dass Überraschung, aber sie wussten schon, dass er in der Region ist und haben deswegen noch Stärkung hingeschickt und wegen ihrem Manöver haben sie ihn wohl aus den Verstecken, aus den Tunneln rausgefördert. Er musste raus, er musste versuchen zu fliehen, war mit 2 anderen. Im letzten Moment sind sie auseinandergegangen, die 2 in ein Haus, er in ein anderes Haus, alleine. Und da, was die Soldaten wussten, übrigens eine Kommandeurschule, überhaupt ganz geringe Kampferfahrungen, ganz junge. Sie wurden kurz vorher hingeschickt, weil es Infos gab, dass in der Region auffällige Bewegungen sind. Und sie dachten, okay, wir bleiben hartnäckig an diesen 3 Terroristen. Es war klar, Zivilisten sind da nicht. Und er hat im Schusswechsel noch geschafft, eine Handgranate auf die Soldaten zu werfen, hat auch einen Soldaten getroffen, verletzt, nicht gestorben. Und er selbst hat eine Kugel in die Hand bekommen.
Ah, das sieht man auf dem Foto, glaube ich.
Ja, das sieht man gut, ja. Und erst als er verletzt war und nicht mehr kämpfen konnte, haben sie eine Drohne reingeschickt. Diese Drohnenaufnahme ging um die Welt, weil das Militär das freigab. Man sieht, wie er versucht, ein Stück Holz auf die Drohne zu werfen, weil er weiß, dass er auf dem Video zu sehen ist, live. Und dann kam ein Okay vom von der Führungsebene, okay, eine Kanone drauf von der Panzer. Und dabei ist er erwischt worden. Er hat vor allem Betonteile in den Kopf bekommen. Und das war sein Ende. Jetzt ist er ein Held auf der arabisch-muslimischen Straße. Sagen wir mal, dieses Ende hat ihm einen heroischen Schlussakkord gegeben.
Ja. Ja, das war zu vermuten, dass das passieren würde. Es gab jetzt dann aber auch Stimmen, und jetzt kommen wir mal zu dem, was bedeutet das jetzt? Was löst das aus? Also dieser Kopf ist jetzt weg. Es gab dann Stimmen, ja, könnte das jetzt die Kriegssituation verändern? Könnte das sogar zu einem Ende des Krieges führen? Dem ist ja nicht so, oder?
Ja, wieder jein. Erstmal ist das selbstverständlich ein Siegesbild. Und mit genug Siegesbildern kann sich dann die siegende Seite oder die Seite, die diese Bilder gesammelt hat, sie kann sich besser positionieren, sie kann ihre Bedingungen besser durchsetzen und in dem Ton einen Schluss setzen, wie es dieser Seite gefällt. Es ist wie eine Leiter, die es leichter macht, vom Baum runter zu klettern. Die Frage ist, wie geht man jetzt mit dem letzten Thema in Gaza erstmal, bevor es zum Wiederaufbau kommt, bevor die Zivilbevölkerung wieder aufatmen kann und zurück zu ihren Häusern? Also wir haben schon immer gesagt, eine Rasenmäharbeit, die wird mittelfristig und langfristig erstmal bleiben, aber der intensive Krieg, der wird zu Ende gehen, wenn das letzte Thema gelöst ist, und zwar die Geiseln natürlich. Und die Frage ist, mit wem verhandelt man jetzt? Und da versucht Israel, das in eine für sich günstige Richtung zu ziehen, nämlich den einzelnen Truppen, und Familien, das sind ja nicht nur Bewaffnete, die Geiseln halten, das sind auch Familien, zwar bewaffnet, aber nicht aktive Terroristen, Clans. Wenn man ihnen anbietet, wir garantieren eure Sicherheit, wir garantieren, Netanyahu hat ja selbst ausgesprochen, wir garantieren euch die Ausreise, die sichere Ausreise aus dem Gazastreifen, dann kamen Stimmen auch aus Militärkreisen, auch aus der Opposition, ja auch große Geldsummen. Und vielleicht ohne zwangshafte Ausreise, schon mit einer Immunität, Gewährleistung, wer einen Geisel, einen Lebenden, freigibt, er bekommt sie, wird damit befördert. Und das kann schon sein, ich weiß es nicht, weiß niemand, aber es kann sein, dass es dann die doch bessere Alternative für diese Menschen sein wird.
Wow, okay, das ist natürlich eine deutliche Veränderung der Situation, genau was du beschreibst. Bleiben wir noch im Gaza oder gehen wir schon weiter? Asaf, hast du noch ein Thema, was du besprechen möchtest?
Ich kann dich fragen, ob du vom Anschlag aus Jordanien gehört hast.
Anschlag aus Jordanien?
Aus Jordanien.
Nee. Also war das ein erfolgreicher Anschlag in Israel?
Kein Wunder, es ist in Anführungsstrichen nichts passiert, aber es ist doch was passiert. Vor wenigen Tagen, 2 Tage vor unserer Aufnahme, also schon diese Woche, kamen 2 vollbewaffnete Terroristen über die jordanische Grenze, südlich vom Toten Meer. Das ist ein Dorf, ein Moschav, das heißt Neot HaKikar. Sie haben geschafft, über die Grenze zu kommen in einen Ort, und am Ortszaun, die Orte sind in Israel nochmal eingezäunt, die kleineren, am Ortszaun bemerkt worden. Es kam der Bereitschaftstrupp-Kommandeur und zwei, drei Soldaten schnell hergeholt. Das ist ja direkt an der Grenze. Im Schusswechsel haben sich zwei Soldaten leicht verletzt, nur leicht. Und die zwei Attentäter sind erschossen worden. Sie sind von der Muslimbruderschaft in Jordanien. In Jordanien darf man sie nicht unterschätzen. Also wenn man sagt, erfolgreich oder nicht, das ist ohne Todesopfer, außer den Attentätern selbst, ausgegangen. Aber es hätte ganz anders ausgehen können. Sie wollten in Häuser rein. Und das hatte auch wieder Konsequenzen. Also die innere Spannung in Jordanien zwischen dem Königshaus und der Muslimbrüderschaft, die ist schon ein langes Thema. Und ich schätze, dass dort noch schärfere Maßnahmen angegangen werden. Zum Beispiel könnte der König die Partei, die der Muslimbrüderschaft gehört, er könnte sie verbieten. Er hat schon damit gedroht früher. Und das ist nicht der erste Anschlag. Vor wenigen Wochen war im Grenzübergang aus Jordanien ist ein Lasterfahrer, hat rumgeschossen und hat drei israelische Zivilisten getötet. Das ist nicht ohne. Und es hat noch eine Konsequenz. Israel diskutiert jetzt über Mittel, über Gelder. Was kostet es und wie schnell kann man das machen? Eine 300 Kilometer lange, teure Mauer zu Jordanien zu bauen.
Wahnsinn. Wieder eine Mauer. Ja. Also das ist, und ich verstehe das, weil das ist natürlich, dass man will das natürlich für immer vermeiden, dass irgendwelche Attentäter in israelische Häuser eindringen und Familien umbringen. Das ist ja der totale Wahnsinn. Und das fühlt sich auf alle Fälle so an. Israel muss dagegen vorgehen und das abstellen. Aber für Jordanien ist das ja wirklich ein Rückschlag. Denn was du beschreibst, diese innere Spannung. Auf der einen Seite fängt man iranische Raketen ab, die Richtung Israel fliegen und unterstützt Israel. Und auf der anderen Seite hat man diese Ausflüge von Attentätern. Das ist also wirklich ein großes Problem, was da ist.
Richtig, richtig. Und das Problem, das Prinzip an den Grenzen, das sieht man am besten im Libanon. Inzwischen ist der Libanon vom Iran gar nicht mehr so trennbar an dieser Front, weil die Hisbollah-Führungsebene weg ist, ist ja der Iran an der Front praktisch. Und man sieht jetzt seit 3 Wochen Bodenoffensive, die Ergebnisse, und das ist unvorstellbar. Es sind 5 Divisionen, die da arbeiten. 5 Divisionen heißt, ja, schätzungsweise 50.000 bis 70.000 Soldaten. Das ist nicht klein. Sie haben in diesen 3 Wochen 1200 Terroristen getötet. Einige festgenommen. Ich kenne die Zahlen nicht. Diese 1200 getöteten Hisbollah-Terroristen kommen zu insgesamt 2000, die schon vorher, vor der Bodenoffensive, seit Kriegsbeginn getötet wurden. Das ist viel. Und die Hisbollah hat inzwischen ein Drittel ihrer Feuerkraft. Das ist auch eine Veränderung.
Also nur noch ein Drittel, so?
Nur noch ein Drittel, ja.
Okay, ja, das ist eine massive Veränderung, ja.
Es ist immer noch viel. Und es gibt Probleme, über die reden wir gleich, aber in den Luftschlägen, die konzentriert seit letzten Monat oder Anfang dieses Monats laufen, da hat Israel eigentlich alle Karten komplett verändert, gemischt, neu, zu seinen Gunsten. Und man sieht, was in den sogenannten Kontaktdörfern, also die libanesischen Dörfer direkt an der Grenze. Die Aufklärung, das Militär, sie sind schon davon ausgegangen, dass dort die Stellungen sind. Einige kannten sie auch. Aber das Ausmaß, das ist doch eine Überraschung. Man hört Fachleute, die sagen, vom Militär, was wir da vorfinden, hat uns selbst überrascht. übertraf die Erwartungen. Es gibt Dörfer, in denen jedes einzelne Haus eine Stellung ist. Jedes einzelne. In Dörfer, die nicht so intensiv vorbereitet wurden, da ist jedes vierte Haus eine Stellung. Also so etwas geht nicht ohne die volle Kooperation der Zivilbevölkerung. Die Hisbollah hat oft nur Zimmer gemietet, eine Etage und meistens Boden ebenerdig gemietet gegen Zahlung. Aber die Leute müssen gewusst haben, was in diesen Etagen steht und in den abgeschlossenen Zimmern. Und da siehst du Sturmgewehre, tragbare Schulterraketen, Handgranaten, Wärmebomben. Es sind Sachen, die man für eine Bestürmung der Nachbarregion braucht, von bewohnten Anlagen. Und du siehst ganz genau, es war tiptop vorbereitet. Es fehlte nur noch der Knopfdruck von den Schusswesten bis zu den persönlich angeschriebenen Sturmwaffen, Gewehre. Da hätten die Hisbollah-Kämpfer, die hätten als Zivilisten hingekonnt und in kürzester Zeit sich dann ausgerüstet. Und so wie der 7. Oktober wären sie vorgegangen, nur in einer anderen Liga. Also die Waffen sind da eine andere Liga, die Pflege ist da eine andere Liga. Es ist top organisiert, es ist sauber, es ist eingeschweißt in Tüten. Kein Vergleich zur Hamas.
Boah, da muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, dass das verhindert werden konnte. Ich habe letzte Woche, jetzt wo du das erzählst, fällt mir das wieder ein, war der Kriegsreporter Ronsheimer von der Bild. Der war bei Lanz, bei Markus Lanz im ZDF in der Sendung. Und der war ja als Bildreporter im Libanon und hat die Tunnelsysteme und ich meine auch diese Häuser besucht und mit Kamera aufgezeichnet und berichtet vor Ort. Der wurde dann vom israelischen Militär irgendwann gefangen genommen, wurde wirklich in Handschellen und mit Kopfbedeckung und wurde daraus rausgeholt und der bangte schon um sein Leben, weil er nicht genau wusste, wer ihn da gefangen nimmt und so weiter. Also der hat erzählt, das war wirklich wie ein Krimi und der hat Bilder gezeigt von diesen Häusern und von den Waffen, die dort waren, zumindest einen kleinen Teil. Und hat das bestätigt, also auch, ja klar, was du jetzt erzählst.
Ja, das ist für den deutschsprachigen Raum. Es gab ähnliche, vielleicht nicht ganz so dramatische Fälle, aber ähnliche Berichte in englischsprachigen Medien und in Israel selbst sehr gründlich, sehr detailliert. Da kann man sagen, Israel hat in dem Fall ein Massaker hoch zwei, hoch drei verhindert. Ganz klar, ganz sicher. Das hat sonst keine andere Erklärung. Und trotzdem hat die Hisbollah immer noch die Fähigkeit, Israel zu beschäftigen. Nicht ganz so viel wie in den bösen Szenarien, die vorher gefürchtet wurden. Aber die Hauptbedrohung sind Drohnen, Suiziddrohnen, also Bombendrohnen.
Da kommt ja immer wieder was unter dem Radar Israels durch und die Drohnen bedrohen, ja, das ist ein interessantes Wortspiel, wirklich auch einzelne Ziele, bis dahin, dass wir ja jetzt gehört haben, dass man versucht hat, Benjamin Netanyahus Haus in Caesarea zu erwischen.
Man hat es auch erwischt. Ja, das ist relativ harmlos ausgegangen, nur Sachschäden, weil er und seine Frau, die waren gar nicht zu Hause. Aber es war ein Samstag. Samstags sind die normalerweise schon da.
Schabbat, okay, ja.
Ja, aber das haben sie schon geschafft. Eine gute Woche vorher hat eine Drohne vier Soldaten getötet in einer Kaserne im Speisesaal. Das kann man nicht unterschätzen. Und wie wissen Sie, wo Netanyahu genau wohnt? Ich wurde nach diesem Zwischenfall von etlichen Personen gefragt, habe E-Mails und sowas, Nachrichten dazu bekommen. Woher weiß die Hezbollah, wo Netanyahu wohnt? Ja, da. Das weiß sogar mein jüngster Sohn.
Das weiß man.
Ja, das weiß man. Israel ist klein und ich erzähle hier mal kurz eine private Geschichte. Du kennst die, aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Vor 2 Jahren, der Junge war 9, sind wir früh morgens aufgestanden und wir brauchten etwas vom Geschäft. Die anderen haben noch geschlafen. Ich habe ihm gesagt, du, wir fahren mal was kaufen. Kommst du mit? Ja, er kommt mit. Er war schon wach. Und als wir hinkamen, hing ein Schild an der Tür, ja, eine halbe Stunde später, heute, als sonst. Wird's geöffnet, es war noch zu. Ja, was machen wir im Leerlauf? Ich frage ihn, gehen wir mal spazieren? Einen Morgenspaziergang? Und dann sagt er, nee, lieber Spritztour. Na gut, eingeknickt, Spritztour. Ja, wo fahren wir hin? Hier durch die Industriezone? Und sagt er, nein, wir fahren nach Caesarea zu Bibi. Also so heißt Benjamin Netanyahu. Und ich sage ihm, du, mein Lieber, es läuft nicht so. Doch, ich will ihn sehen, sagt er. Ja, du, die Chance, dass du in den, also es ist wirklich 10, 15 Minuten Fahrt, es ist nicht weit von diesem Geschäft, wo wir Leerlauf hatten, aber die Chance, dass du ihn siehst, mit all der Sicherheit und so, nein, da glaube ich nicht dran. Doch, ich sehe den. Okay, gut. Ein Kind muss selber lernen, wir fahren hin. Und in der Tat, wir biegen in die Straße ab und zack, läuft uns der Bibi vom Auto mit einem Sicherheitsmann vorne und 2 hinten. Überhaupt ganz schlecht abgesichert. Also ich hätte am Steuer nach rechts ziehen können, dann hätte ich ihn ganz schnell getroffen. Wäre wahrscheinlich sehr berühmt geworden und hätte es auch nicht selber miterlebt. Aber
ja, genau. Nicht überlebt.
Nicht unbedingt, nein. Aber ich weiß es nicht. Und der war am Walken. Weiße Turnschuhe, T-Shirt schwarz. Übrigens, seine Frisur war überhaupt nicht wie immer im Fernsehen. Es ist ja ein Ort am Meer. Da war Wind. Und entsprechend sahen die Haare aus. Und mein Junge hat, er saß ja neben mir, er macht das Fenster runter und lächelt ihn an, den Baby, und winkt ihm zu und sagt Shalom. Und der Baby schaut ihn an beim Walken und winkt zurück und lächelt und sagt Shalom mit seinem Bariton. Ja, und mein Kinn war irgendwo am Boden, ganz langsam gefahren und musste erstmal verarbeiten, was da genau war.
Ja, lieber Asaf, also das kann ich mir vorstellen. Aber man kann schon sagen, dein Sohn hat irgendwie eine prophetische Gabe, oder? Der hat das vorausgeahnt, was da passieren wird.
Das weiß ich nicht. Es war mehr so aus dem Kindskopf. Aber er hat selbst dann über die Zukunft prophezeit. Er sagte im Anschluss, als ich noch keine Worte hatte, wenn ich 18 bin, wähle ich ihn.
Ja. Okay, damit das mal klar ist. Die Wählerstimme hat er. Ja, herrlich.
Also ich muss sagen, er war echt, ist jetzt menschlich gesehen, egal was man politisch von ihm denkt, er war vollkommen sympathisch.
Ja, auch, dass er so reagiert hat dann, ne, auf dieses Shalom, ja.
Richtig, und er hat richtig gelächelt, von Ohr zu Ohr. Die Augen haben so, er hat so ein Licht in den Augen, ein echtes Lachen.
Und am Frühstückstisch hatte euer Sohn dann wirklich eine Geschichte zu erzählen.
Oh ja, er wird es nie vergessen. Und wenn er weiß, wo der Bibi wohnt, dann weiß es auch die Hezbollah.
Das ist jetzt der Punkt, den du vermitteln wolltest.
Richtig.
Jeder weiß das.
Ja, also Israel ist klein. Du kannst in Google Maps kannst du sogar eingeben, Bibi Haus, und irgendwie kommst du hin. Aber im Großen und Ganzen, das ist eine Drohung von den Drohnen, die auf die braucht es bessere technische Antworten. Und die arbeiten mit Sicherheit dran, falls es welche gibt, irgendwann mal. Aber im Großen und Ganzen, lass uns mal ein Zoom-out machen und sagen, wahrscheinlich gibt die Hisbollah jetzt Gas. Sie wollen Gas geben mit dem Rest, was sie noch machen können, weil sie eben auch einen Schlussakkord zu ihrem Gunsten erzielen wollen. Wenn wir auf alles schauen, und das ist jetzt aus der Sicht ihrer Chefs im Iran, die Hamas beschäftigt nur noch kleine Einheiten im Gazastreifen. Da Israel ist da nicht mehr so beschäftigt. Die irakischen Milizen, die der Iran aufgebaut hat, schiitische Milizen, machen eher ineffizient. Und wenn sie etwas machen, dann gibt es im Irak selbst Gegenstimmen, auch von Sistani, von ihrem geistlichen Oberhaupt der schiitischen Welt. Er möchte nicht in diesen Krieg. In Jordanien sind die Bemühungen mehr oder weniger gescheitert, diese Grenze zu erhitzen. Assad in Syrien hat seinem Bruder, Maher heißt er, eine Anordnung gegeben, Hisbollah-Kämpfer finden keinen Schutz mehr in Kasernen Syriens, das war früher anders. Und die vierte Division, die sein Bruder kommandiert in Syrien, die soll auf keinen Fall in Waffenlieferungen an die Hisbollah involviert sein. Das hat sich geändert. Und in der libanesischen Politik, da rechnen manche Spieler schon ganz laut ohne die Hisbollah, wenn die in die Zukunft schauen. Und der aktuelle Favorit unter den Präsidentschaftskandidaten ist der Generalstabschef Aoun. Er ist Maronit und gilt als Hisbollah-Gegner. Das ist alles anders als vor einem Monat. Kein Wunder, ich meine, mit 1,2 Flüchtlingen im Libanon, 1,2 Millionen Flüchtlingen im Libanon, 3.000 Toten. Und wenn auch die Kaptagon-Industrie, das ist die billige Variante von Kokain, was in den Reihen der IS, auch der Hamas, wahrscheinlich auch Hisbollah benutzt wird, aber davon lebt unter anderem eine ganze Industrie im Libanon. Wenn das angegriffen wird, weil Israel da Wirtschaftsquellen der Hisbollah angreift, dann gibt es im Libanon immer mehr Stimmen, die sich gegen die Hisbollah aussprechen. Und die letzten Endes kommen wir zu einer Frage, jetzt aus Sicht von beiden Parteien. Dieser Krieg endet im Libanon und jetzt erlaube ich mir, ein Prophet zu sein.
Ja, ich hätte dich sonst gefragt, genau. Was ist deine Prognose?
Ein Zeitlineal kann ich nicht geben. Ja, es ist einfach zu viele Varianten. Aber das Ende ist entweder 1701 oder 1559. Das sagt natürlich den meisten nichts.
Nee, mir auch nicht.
Zwei trockene Resolutionen der UN vom Sicherheitsrat. 1701 war das Ende vom Zweiten Libanonkrieg 2006. Und 1559 war eine Resolution 2004, zwei Jahre vorher, als der Sicherheitsrat dafür sorgen wollte, dass die Syrer mit ihrer Armee, damals besetzten sie Teile des Libanons, dass die dort abziehen. Und was besagen die zwei Resolutionen? Die 1701 besagt, Hisbollah darf nicht südlich vom Fluss Litani, also entlang der israelischen Grenze, darf nicht sein. Und das wurde nie umgesetzt. Nie wirklich. Und die andere Resolution, 1559, besagt, dass alle bewaffneten Gruppen im Libanon und auch vom Ausland, also inländische und ausländische im Libanon, entwaffnet werden müssen. Und im Mittelpunkt steht die Hisbollah natürlich als inländische, das ist die einzige große gefährliche. Israel möchte am liebsten zu 1559. Israel möchte, dass die Hisbollah nicht mehr bewaffnet ist, weiß aber, dass es nicht realistisch ist und wenigstens 1701, aber dass man das umsetzt. Und ich erlaube mir wieder mal ein Prophet zu sein. Die Frage ist, wer soll es umsetzen? Die UN, die Einheit UNIFIL heißt sie, die sitzt da im Süden des Libanon und die müsste das machen. Die saß neben Tunneln und Stellungen und Privathäusern. Die haben das nicht gemacht, obwohl sie es wussten, ganz klar, weil sie kein Mandat haben, in Privateigentum zu gehen. Verstehst du, wie lächerlich das ist? Letzten Endes wird alleine Israel dafür sorgen müssen, denke ich. Und da werden wir wieder zu diesem Rasenmähen, ja, intakt halten, Entmilitarisierung gewährleisten mit militärischer Macht in den Kontaktgebieten, also wirklich direkt an der Grenze.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Asaf. Du sagst, ein Zeitlineal gibt's nicht, aber das Ziel ist klar umrissen. Und das ist ja auch für uns beide jetzt auch nochmal ein wichtiger Faktor. Wir wollen ja in knapp 2,5 Wochen mit einer Bildungsreisegruppe nach Israel reisen. Davon werden wir sicherlich auch berichten in einer unserer Sendungen. Und das ist für uns deshalb ja natürlich auch ein ganz aktuelles Thema. Wie ist die Situation im Norden? Asaf, ich schaue auf die Uhr. Wollen wir so langsam landen und zu unserem heutigen Einzelschicksal kommen?
Ja, nur ein Kommentar noch. Dass ein großes Fragezeichen, das über allem schwebt im Moment, was macht Israel im Iran? Und wie reagiert der Iran darauf? Und da kann ich einfach im Moment nichts sagen, weil niemand etwas sagen kann, außer denjenigen, die vielleicht irgendwelche Entscheidungen schon getroffen haben. Und wir sind alle im Standby-Modus.
Das heißt, das müssen wir abwarten, ja.
Das müssen wir abwarten und das hat vor allem auch den Einfluss auf die Timeline. Also du kannst es einfach im Moment nicht wissen. Es ist untrennbar vom Libanon. Lass uns zum Einzelschicksal kommen. Ich möchte über Shir El Golan erzählen. Ein fröhliches Mädchen, junge Frau. Sie war als Mädchen, als Kind immer fröhlich, erzählt ihr Bruder. Sie hat mit Kindern gearbeitet. 21 Jahre alt war sie am 7. Oktober. Sie ging zum Festival Nova mit selbstdesigntem Schmuck. Das war ihr Hobby. Und am 7. Oktober frühmorgens schreibt ihr Bruder Eyal, sie hat 4 Brüder, per WhatsApp: Shirel, bist du in Ordnung? Alles okay? Und sie antwortet: ja, alles okay. Raketen, aber alles okay. Und sie fährt mit einem im Auto. Sie versucht zu flüchten mit 11 anderen in dem Fahrzeug, aber ihre Intuition sagt ihr, etwas ist schlecht, nicht gut. Sie besteht darauf, sie möchte aussteigen. Und das war eine gute Entscheidung, denn alle 11 sind nachher ermordet worden. Sie ging am Straßenrand, bis ein Polizeiauto sie einsammelte, übrigens mit einem Beduinen als Polizist. Unterwegs, er bringt sie in Sicherheit und sie schenkt ihm eine Kette, die sie vorher getragen hat, ihre selbstdesignte. Und einen Monat nach dem 7. Oktober sucht die Familie den Polizisten, um sich zu bedanken. Und anhand des Fotos mit der Kette vom Hals von hinten wird er dann gefunden. Er erkennt sich, findet sich in der Geschichte wieder und der Kontakt ist gut. Der Polizist sagte übrigens, ich habe ihn selbst gehört, er sagte, ein Monat waren wir, die Polizisten, die dort Menschen gerettet haben, wie Zombies. Aber der Kontakt zu Geretteten, Treffen mit Geretteten, das hat uns geholfen. Das hat uns aus der Not herausgeholt, psychisch. Nach 2 Monaten entscheidet sich Shir El, nach Indien zu fliegen. Sie möchte mal abschalten, andere Luft schnuppern. Und nach wenigen Tagen in Indien ruft sie ihren Vater an und sagt: Papa, rette mich, ich schaff's nicht. Er kommt nach Indien und holt sie persönlich ab und bringt sie in die Psychiatrie. Sie wird freigelassen wieder nach Hause, isoliert sich, zieht sich zurück, isst, macht die Tür zu in ihrer Einliegewohnung bei den Eltern und verliert alle Lebensfreude. Die Familie bittet den Polizisten, der sie gerettet hat, um Hilfe. Und er ruft sie an, sie geht aber nicht dran. Er schreibt ihr, ich bin in jedem Fall immer für dich da und freue mich von dir zu hören, aber sie meldet sich nicht. Die Eltern wissen nicht, was sie tun sollen, die Geschwister auch nicht. Einmal erzählte der Vater, schaltet den Strom aus in der Einlegerwohnung, damit sie endlich mal rauskommt und bereit ist, zur Therapie zu gehen. Aber dann bricht sie in Tränen aus und es wird diagnostiziert, sie hat Depression. Sie wurde zweimal stationär behandelt in der Psychiatrie und sie klagte über zu wenig staatliche Hilfe. Der Staat sieht sie nicht. Nur eine Stiftung hilft ihr und niemand interessiert sie für das, was sie hinter sich gebracht hat. Und vor einem Monat nahm sie eine Überdosis Tabletten, ist ins Krankenhaus gekommen, Notaufnahme, wieder nach Hause. Dann kam das Laubhüttenfest und die Eltern fuhren wie jedes Jahr zum priesterlichen Segen zur Klagemauer. Sie wollte nicht mitkommen. Sie sagte, sie wäre müde, sie will länger schlafen. Es war an ihrem 22. Geburtstag. Als sie zurückkamen nach Hause, fanden sie sie tot im Hof. Sie hat sich das Leben genommen, wieder mit Tabletten. Und der Polizist sagte, er kam zum Trost mit der Kette und sagte, er wird sie nie wieder abziehen.
Oh Mann, Asaf, ich sitze hier im Studio und halte mir den Kopf. Ich wusste ja nicht, was du erzählen wirst, aber das ist so eine traurige Geschichte. Ich danke dir fürs Teilen dieser Geschichte. Aber es zerreißt mein Herz. Wir sind beide Väter. Und meine Tochter ist 20. Wenn ich mir das vorstelle, was so ein junger Mensch durchmacht und die Geschichte, die du erzählst, dieses Einzelschicksal, ist wahrscheinlich auch kein Einzelfall. Und es zeigt auf, was die Folgen vom 7. Oktober sind, bis heute. Diese Last, die gerade auf jungen Menschen liegt, und sich dann in Form von diesen schweren, unheilbaren Depressionen äußert. Ja, da bin ich sprachlos und es macht mich sehr, sehr traurig. Und es, ja, und dieser Polizist, der hat alles gegeben. Und ich war erst versucht zu sagen, was für eine schöne Geschichte. Und sie hat auch schöne Anteile, aber so ein bitteres Ende. Ich danke dir sehr fürs Teilen, Asaf. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben heute ein bisschen überzogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich glaube, aus gutem Grund, gerade dieses letzte Einzelschicksal, es ist wichtig, dass wir diese Geschichten hören, denn das ist die Realität in Israel. Und so danke ich dir, Asaf, für diese Sendung. Und wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Da wird übrigens das Thema sein Israel und Auswanderung. Sehr, sehr spannend. Asaf, du hast recherchiert und wir freuen uns und sind gespannt auf das, was du uns nächste Woche berichten wirst. Bis dahin.